Die Monarchos, das exklusive Weihnachtskapitel des Autoren-Adventskalenders 2017. Gelesen von Andreas Heinzel. Am Morgen des 15. Dezember hat sich das Licht im Schlafzimmer des Schlosses verändert. Während der langen letzten Wochen hatte es nur das fahle, graue Licht des dunkel verhangenen Berliner Himmels durch den schmalen Spalt der schweren, rubinroten Vorhänge geschafft. Heute dagegen wirkt der Raum ungewohnt freundlich und beinahe schon strahlend hell. Natalie wirft die Decke zurück, steht auf, zieht einen der Vorhänge zur Seite und weckt mich mit einem spitzen Schrei. »Robert!« ruft sie. »Robert, es hat geschneit!« Als ich nicht sofort begeistert neben ihr stehe, springt sie auf mich und rüttelt an mir. Ich solle sofort aufstehen, das müsse ich mir ansehen. Also schön gebe ich mich geschlagen. Wenn die Königin es wünscht, dann tue ich ihr eben den Gefallen und begebe mich zum Fenster, um das einmalige Naturschauspiel mit eigenen Augen zu begutachten. Tatsächlich hat sich der Park des Charlottenburger Schlosses über Nacht in eine glitzernde Märchenlandschaft verwandelt. Die Sonne bahnt sich ihren Weg durch die wenigen verbliebenen Wolken am ansonsten makellos blauen Himmel und lässt den knöchelhohen Neuschnee gleißend hell erstrahlen, sodass ich die Augen zusammenkneifen muss. Die ersten Kinder werden auf hölzernen Schlitten über die von tiefen Fußspuren gezeichneten Wege gezogen. Ein Vater versucht sich am Bau eines Schneemanns. Am Ende der Gartenanlage tobt eine wilde Schneeballschlacht mit noch ungewissem Ausgang. Ich öffne das Fenster, die eisige Kälte lässt mich erstarren. Ich drücke es umgehend wieder zu und schüttle mich. Die Temperatur muss in der Nacht um gute 10 Grad gefallen sein. Natalie drückt sich an mich und meint, der Anblick sei einfach wunderschön. Und auf diesen Moment habe sie schon seit Wochen wie ein Kind gewartet. Und ob ich mich denn auch so auf Weihnachten freue. Mit Weihnachten hätte ich mich ehrlich gesagt noch nicht wirklich beschäftigt, entgegne ich. Schließlich gäbe es im Augenblick noch Wichtigeres zu tun. Die letzten Termine des Jahres mit hochrangigen ausländischen Gästen stünden an. Die Besuche der Krankenhäuser und Altenheime, die Vorbereitung der Neujahrsansprache. So richtig weihnachtlich, gestand ich ihr, sei mir da bislang nicht zumute. Dafür hätte ich bislang einfach keine Zeit gefunden. Wobei das, wenn ich ganz ehrlich bin, nur die halbe Wahrheit ist. Schließlich hatte ich mich zumindest rechtzeitig mit dem Geschenk für Natalie befasst und einen Schöneberger Juwelier damit beauftragt, das Greifenbergsche Familienwappen in einen Ring fassen zu lassen, den ich Natalie am Heiligen Abend an dem Finger zu stecken gedenke. Noch ist sie zwar keine Greifenberg, aber das kann ja noch kommen, irgendwann. Bald, wenn es nach ihr geht. Lieber heute als morgen, das ist mir durchaus bewusst. Und so werde ich ihr den Ring quasi als Vorboten überreichen, in der Hoffnung, dass sie das im Überschwang nicht gleich als Antrag versteht. Wie wir es dieses Jahr eigentlich mit dem Weihnachtsbaum machen wollen, will Natalie wissen. Keine Ahnung, antworte ich und zucke mit den Schultern. Jedenfalls könnten wir vermutlich schlecht zu einem Verkaufsstand gehen und mit der Nordmann-Tanne unter dem Arm nach Hause schlendern. Der König und die Königin. Da hätte der Sicherheitsdienst aus beruflichen Gründen gewisse Vorbehalte. Das sei eben etwas anderes als noch im vergangenen Jahr im Frankfurter Ostend. Diese Zeit sei nun ein für allemal vorbei. Leider, fügt sie nicht ohne Wehmut hinzu, denn in der Tat hatten wir gerade den Tag des Weihnachtsbaumkaufs ganz besonders geliebt. Das sorgfältige, manchmal ausufernde Aussuchen des Baums, bis einer der Kandidaten Natalies kritischen Blicken endlich standgehalten hatte. Der Glühwein, der sich nicht selten positiv auf die Entscheidungsfindung ausgewirkt hatte. Das Heimschleppen des guten Stücks, das Aufstellen und zu guter Letzt das Schmücken der Tanne. Am Morgen des Heiligen Abend, wenn Natalie endlich ein paar Tage dienstfrei hatte und sie im besten Fall erst nach den Feiertagen wieder auf die Station im Krankenhaus musste, um neue Erdenbürger auf die Welt zu bringen. Es sei denn, es kündigten sich unerwartet viele Christkinder an, doch das war schon länger nicht mehr passiert. Und jetzt war das sowieso kein Thema mehr. Denn davon bleibt Natalie ab sofort verschont, nun da sie keine Krankenschwester mehr ist, sondern Königin. Und so kann sie Weihnachten eigentlich ganz entspannt entgegensehen. »Wir könnten ihn uns liefern lassen«, sage ich. Schließlich ging es nicht mehr um ein 2-Meter-Bäumchen, das man bequem schultern könne. Bei den hohen Räumen im Schloss sollte unser Baum schon 4-5 Meter messen, um nicht völlig verloren zu wirken. »Das komme überhaupt nicht in Frage«, empört sich Natalie. »Geliefert werde gar nichts und wenn wir 1000-mal die König sein.« Auch sie habe schließlich seit dem ersten Advent einen Termin nach dem anderen wahrgenommen, bei jeder Gelegenheit selbst gebastelten Weihnachtsschmuck erstanden, auf Basaren Kerzen und Kugeln gekauft, Kindergärten besucht und mit den kleinen Strohsterne gebastelt, von denen sie beim Abschied die schönsten zum Geschenk erhalten und das Versprechen gegeben habe, dass diese am königlichen Weihnachtsbaum einen Ehrenplatz erhalten würden. Und ich könne sicher sein, dass der Schmuck, den sie mit vollem Einsatz in den letzten Wochen angehäuft habe, locker auch für einen 5- oder 6-Meter-Riesen reichen werde. Außerdem habe sie längst alles geplant. Und wie zum Beweis schnappt sie sich entschlossen einen kleinen Hocker, platziert ihn vor den Kleiderschrank, steigt darauf, greift nach oben, schnappt einen Karton, den ich eben zum ersten Mal wahrnehme, und steigt damit wieder nach unten. Wie lange lag der schon da oben? Dass der mir nie aufgefallen ist, verwundert mich. Natalie setzt sich aufs Bett, stellt die Kiste neben sich und klopft auffordernd mit der flachen Hand auf die Matratze, das Zeichen, dass ich mich zu ihr setzen solle. Los, sagen ihre Augen, los, öffnen! Ich öffne und muss grinsen. Na, dann solle sie mir mal ihren Plan erklären. Sehr gerne, antwortet sie. Das werde sicher ein großer Spaß. Kurz bevor am Nachmittag die Dämmerung hereinbricht, sitze ich am Steuer eines Pickup und fahre in den Süden Berlins. Natalie oder wer auch immer die Frau mit der blond gelockten Mähne, dem weißen Satinkleid und den großen Flügeln auf dem Rücken ist, die neben mir auf dem Beifahrersitz sitzt, strahlt mich an. Ich selbst kämpfe mit dem weißen Pelzbesatz der roten Kapuze, die mir ständig in die Augen fällt und die Sicht versperrt. Außerdem kitzelt mir der Bart in der Nase und immer wieder verirren sich vereinzelte Haare des ungewohnten Gesichtshaars in meinem Mund. Hinter uns auf der Ladefläche warten eine Axt, eine Baumsäge und zwei Paar Arbeitshandschuhe auf ihren Einsatz. Natalie hat wirklich an alles gedacht. Den Wagen hatte sie vor Tagen schon über einen eingeweihten Mitarbeiter anmieten und heute Mittag zu einem Hintereingang des Schlosses bringen lassen, wo sich der Weihnachtsmann und der Rauschgoldengel in einem unbeobachteten Moment ins Führerhaus schleichen konnten und sich nun auf dem Weg in ein knapp 60 Kilometer von Charlottenburg entferntes Waldgebiet unweit der Heideseen befinden. Als wir unser Ziel nach einer knappen Stunde erreichen, bin ich froh, dass sich Natalie für ein Allradmodell entschieden hat. Das Fahren auf dem schneebematschten Straßen wäre kein wirklicher Spaß geworden. Der Engel neben mir schaut konzentriert auf die Anfahrtsskizze und leitet mich zunächst von der Bundesstraße weg, dann wenig später in den nächsten Waldweg nach rechts, wo auf einem unbefestigten Parkplatz nur vereinzelt Fahrzeuge stehen. »Ich solle mich einfach irgendwo hinstellen«, sagt Natalie. »Was eigentlich passiere, will ich, während ich einparke, wissen, wenn uns jemand dabei beobachtet. Man könnte doch nicht einfach in den Wald fahren und mir nichts, dir nichts einem Baum fällen. Dazu bräuchte man doch eine Genehmigung.« »Ach was«, sagt Natalie und richtet ihre Flügel. »Ich solle mich doch mal locker machen, das sei ihres Wissens nach ein Staatsforst und ich sei schließlich das Oberhaupt des Staates. Da werde es ja wohl angehen, dass wir uns einen Baum fällen dürften.« Sie und ich, sagt sie, wir zögen jetzt los und wenn wir den schönsten Baum von allen ausfindig gemacht hätten, dann schlügen wir den und basta. Also schön, denke ich, dann soll das jetzt so sein. Wir schnappen uns das Gerät von der Ladefläche und nehmen den Baumbestand um uns herum kritisch in Augenschein. Zu meiner ersten Enttäuschung wachsen weit und breit nur Fichten, doch ich beschließe, mir nichts anmerken zu lassen und stattdessen zu fällen, was immer es zu fällen gibt. Engel Natalie huscht an den Bäumen vorbei und ich wundere mich, dass sie bei der Schweinekälte nicht friert. Thermounterwäsche hin oder her. Offensichtlich ist sie gerade in ihrem Element und vergisst das Frieren und den Schnee in ihrem Boots einfach, begutachtet stattdessen lieber einen Baum nach dem anderen und bleibt schließlich an einem wahren Prachtkerl stehen, fast dreimal so hoch wie ich, blitzsauber gerade gewachsen, mit gleichmäßig verteilten Ästen und keinerlei Makeln durch Lücken oder abgeknickte Zweige. Mehrfach laufen wir um den Baum herum und als sich partout kein Argument gegen dieses famose Exemplar finden lässt, sehe ich dem Engel in die Augen und frage, »Schlagen?« »Schlagen«, erhalte ich zur Antwort. Sodann greife ich zur Axt und hiebe behende auf den kräftigen Stamm der Fichte ein, doch schon beim ersten Schlag steckt die Klinge so fest im Holz, dass ich sie kaum noch herausziehen kann. Während ich mich noch abmühe, schlägt mir Natalie die Baumsäge als das möglicherweise passendere Werkzeug vor und bietet mir auch gleich großzügig an, mit anzupacken. Mühevoll entringe ich die Axt dem Stamm und lasse sie erschöpft fallen. Junge, die rote Kutte wärmt ganz schön, muss ich feststellen. Zumindest, wenn man sich körperlich ungewohnt verausgabt. Also schön probieren wir eben die Säge. Entschlossen setze ich sie an und als auch sie nicht seidig durch den Stamm gleiten will, stattdessen wieder borstig hakt, eilt mir ein Engel zur Hilfe, stemmt sich mit beiden Beinen in den Schnee und packt nun seinerseits den Griff des Werkzeugs. Es dauert nur einen kurzen Moment der Synchronisation unserer Bewegungen, dann haben wir unseren Rhythmus gefunden und das Sägen gelingt, als hätten wir unser Leben lang nichts anderes getan. Nach nur wenigen Augenblicken ist das Holz durchtrennt und mit dem letzten Zug der Säge sensen wir das Werkzeug ruckartig durch den Stamm und verpassen dem Baum mit dem jäh dagegenschlagenden Griff den nötigen Effet, sodass ihm quasi der Boden unter den Füßen weggezogen wird und der Weihnachtsmann und sein Engel nur durch beherzte Sprünge zur Seite dem fallenden Baum entgehen können. Geschafft, lache ich und nehme der Situation damit gekonnt den Schrecken, umarme den fast gefallenen Engel und kann nun in etwa nachempfinden, wie sich Natalie nach einer erfolgreichen Entbindung in der Gynäkologie gefühlt haben muss. Unser Baby, sage ich und deute auf den Baum, was Natalie lapidar mit einem wohl kaum abtut. Unser Christbaum träfe es wohl eher, sagt sie, und was für ein wunderschöner. Dann zieht sie aus ihrem Rucksack eine Thermoskanne und zwei Becher heraus, drückt mir einen davon in die Hand und gießt uns heißen Glühwein ein. Sie hat auch tatsächlich wieder mal an alles gedacht. Und wenn ich mir sie so ansehe mit ihren falschen Rauschgoldlocken, dann denke ich, dass sie mir vielleicht doch der Himmel geschickt haben muss. Bevor ich weiter in sentimentale Gedanken verfalle, stoße ich mit meiner Waldarbeiterkollegin an und koste von dem exzellenten Glühwein, wo auch immer sie den nun wieder hergezaubert hat. Dann packen wir zusammen, schnappen unseren Baum und tragen ihn zurück zum Parkplatz. Der Weihnachtsmann mit dem Stamm voraus, der Engel mit der Spitze hinterher. Als wir so durch die dämmerige Winteridylle ziehen, vernehmen wir auf einmal ein Geräusch. Psst, sage ich und bleibe stehen, wodurch auch Natalie halten muss. Was denn los sei, fragt sie hinter mir. Da käme jemand, sage ich flüsternd, ob sie die Stimme nicht hörte. Sie lauscht und dann bestätigt sie meine Vermutung. Eine Kinderstimme, sagt sie ebenso flüsternd. Und ein Mann. Und eine Frau, ergänze ich. Und nun? Nichts und nun, antwortet Natalie lapidar. Wahrscheinlich eine Familie, die auf dieselbe Idee wie wir gekommen ist. Und ich solle mich mal nicht so haben. Dann geht sie weiter und schiebt mich dadurch ebenfalls voran. Und da sehen wir auch schon die Verursacher der Geräusche, die Menschen, zu denen die Stimmen gehören. Eine Familie kommt uns auf dem Waldweg entgegen. Ein junger Vater, die nicht minder junge Mutter, dazwischen an den Händen ein kleines, dick vermummtes Mädchen. Als die Kleine uns sieht, bleibt sie mit offenem Mund und großen Augen stehen. »Mama, Mama, ein Engel und der Weihnachtsmann«, höre ich sie rufen. Die Angesprochene und der Herr Papa, der in Situationen wie diesen keine Rolle zu spielen scheint, bleiben stehen, begeben sich in die Hocke und erklären dem Mädchen nun auf Kindeshöhe, »Ja, ich sei der Weihnachtsmann, der für alle Kinder auf der Welt die Weihnachtsbäume besorge, damit ich an Heiligabend die Geschenke darunter legen könne.« Und dass sich der Weihnachtsmann anscheinend gerade einen Weihnachtsbaum aus dem Wald stibitzt hat, was nicht mal ihm erlaubt sei und was eigentlich angezeigt gehöre. Na, 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 muss ich da mit sonorer Stimme einschreiten und lächle das Kind an. Selbstverständlich dürfe der Weihnachtsmann das, nicht wahr, meine Kleine, hm? Dann verpasse ich ihrem Vater einen vernichtenden Blick. Nicht wahr, will ich von ihm wissen? Der Weihnachtsmann sorge schließlich auch dafür, dass die Weihnachtsbäume überall auf der Welt schön geschmückt würden. Aber dazu bräuchten die Menschen natürlich erstmal einen Baum. Und deshalb werde auch dieses prachtvolle Stück sicher einen wunderschönen Platz in einem wunderschönen Zimmer bekommen. Dieses prachtvolle Stück, insistiert der aufmüpfige Besserwisser, dafür müsse man auf einem Berliner Weihnachtsmarkt sicher teures Geld bezahlen. Mindestens 60, 70 Euro, wenn nicht mehr. Ich schwitze unter der verfluchten Mütze und muss mich kratzen. Dabei fällt mir das blöde Ding mitsamt meiner weißen Haarpracht in den Schnee. »Ich sei ja gar nicht der Weihnachtsmann«, plärrt darauf das Kind. »Ich hätte ja ganz andere Haare.« »Das sei in der Tat nicht der Weihnachtsmann«, mischt sich nun ihre Mutter ein. »Ich sei, Mensch, den Mann kenne sie doch.« Gedankenschnell schiebt mich Natalie mitsamt des Baums vom Geschehen weg. »Wir müssten nun aber wirklich los«, sagt sie und zischt, dass ich mich gefälligst beeilen solle. »Puh«, atme ich wenige Meter später durch. Das sei aber gerade noch mal gut gegangen. »Verzeihung«, höre ich da hinter mir eine weibliche Stimme. Instinktiv drehe ich mich um und werde sogleich vom Blitzlicht eines Handys geblendet. Einen Augenblick lang sei sie sich nicht ganz sicher gewesen, aber dann hätte sie gewusst, wo sie mich hinstecken müsse. Ob es dem Land so schlecht gehe, dass sich der König seinen Christbaum im Wald klauen müsse. »Das sei ein Staatsforst«, maule ich und wünsche ihr ein gesegnetes Fest. Dann beschleunige ich den Gang und ziehe nun meinerseits den Rauschgoldengel hinter mir her. Bloß weg hier, denke ich, und dann schleunigst zurück ins Schloss. In aller Eile wuchten Natalie und ich den Baum auf die Ladefläche des Pickup und sind froh, dass uns die 2,5 neugierigen Untertanen wenigstens nicht bis zum Parkplatz verfolgt haben. Es ist bereits stockdunkel, als wir in Charlottenburg vorfahren und der per Handy vorgewarnte Schlossmitarbeiter auf uns zuspringt und uns hilft, den Baum auf einen Balkon des Schlosses zu schleppen. Der Engel und der Weihnachtsmann entledigen sich den Resten ihrer Verkleidung, dem falschen Bart und Nathalies Goldlocken, und nach wenigen Minuten sitzen sie als König und Königin von Deutschland auf dem Sofa ihres Wohnraums und betrachten den Baum hinter der Balkontür. »Hoffentlich lande das Bild nicht in der Zeitung«, sagt Nathalie, »das wäre eine schöne Bescherung.« »Ach was«, beruhige ich sie, »das käme ins Erinnerungsalbum der Familie. Der Tag, an dem wir den Weihnachtsmann mitsamt König getroffen haben.« Doch wirklich beruhigen kann ich sie damit nicht. Irgendwann wird die Königin müde und sagt, sie wolle schlafen gehen und ob ich mitkomme. »Nein«, sage ich, »ich bleibe noch etwas auf.« Dann küsse ich sie und wünsche ihr eine gute Nacht. Nach einer guten Stunde vermute ich, dass Nathalie schläft. Leise schleiche ich mich ins Schlafzimmer, denn nun bin ich an der Reihe. So geräuschlos wie möglich schnappe ich mir den Christbaumschmuck, den Nathalie organisiert hat, und kehre damit zurück ins Wohnzimmer. Sie hat mich mit dem Schlagen des Weihnachtsbaums überrascht, jetzt überrasche ich sie mit dem Schmücken. Ich springe in den Keller des Schlosses und hole aus einem Regal den Christbaumständer, den wir aus unserer Wohnung im Ostend mitgebracht haben. Ein runder Topf aus dunkelgrünem Porzellan mit einem Einsatz aus Metall, etwas unterdimensioniert vielleicht, aber wenn ich ihn mit Wasser fülle, wird es schon gehen. Ich platziere ihn gegenüber unserer Couch, dann öffne ich die Balkontür und trage den Baum hinein. Ich versuche es jedenfalls. Denn wie sich nun herausstellt, ist die Fichte ein wahres Monstrum. Eine Tatsache, die mir, als wir sie zu zweit geschleppt hatten, so gar nicht aufgefallen war. Außerdem piekst das Miststück ganz schön, ganz anders als die Nordmann-Tannen mit ihren weichen Nadeln in den Jahren zuvor. Kurz entschlossen klingle ich nach Nathalies Verbündetem, der auf den Namen Björn hört und dankbarerweise noch im Schloss zugange ist, und bitte ihn um eine kleine Gefälligkeit. Wenig später erscheint dieser auch. Ich deute ihm an, leise zu sein, dann geleite ich ihn zum Balkon und mit vereinten Kräften wuchten wir den Baum in den Raum, packen ihn so vorsichtig es geht beim Stamm und lotsen ihn irgendwie in die Öffnung der Metallhalterung hinein. Während mein Helfer auf einem Stuhl steht und versucht, den Baum gerade zu halten, drehe ich unter ihm auf dem Boden kauernd eine nach der anderen die drei Schrauben der Halterung ins Holz und justiere ihn so fest es geht. Als sich keine der Schrauben mehr drehen lässt, lasse ich los. Der Baum steht. Halleluja! Ob ich wirklich meine, dass der Baum sicher stehe, will Björn wissen. Da könne er sich drauf verlassen, antworte ich. Der Porzellantopf sei ein Geschenk aus dem Haushalt der königlichen Mutter gewesen. Und dass in selbigem noch jeder greifenbergsche Baum wie eine Eins gestanden habe. Mit diesen Worten entlasse ich ihn in den wohlverdienten und überfälligen Feierabend, denn jetzt wird geschmückt. Ich öffne die Pappkartons, in denen Nathalie ihre Schätze verstaut hat, und breite alles vor mir aus. Die Strohsterne, die Kerzen und Kerzenhalter, die Kugeln und Engel, Glocken und Weihnachtsbäume aus Wachs und gehärteter Knete, geklebte Ketten aus glänzender Folie und bunt bemalte Tiere aus Holz und Keramik. Hunderte von Anhängern liegen vor mir auf dem Boden und ich überlege, mit was ich beginne. Ich entscheide mich für die Kerzen, weil von deren Position alles andere abhängig sein wird. Danach hänge ich die schweren Kugeln auf, gefolgt von Tieren, Glocken und allem anderen. Am Ende drapiere ich die Ketten, die ich gekonnt um den Baum schlinge. Nach fast 2 Stunden ist meine Weihnachtsüberraschung perfekt. Zum guten Schluss finde ich eine Gießkanne und fülle den Christbaumständer mit Wasser. Dann stelle ich mich andächtig mit der leeren Kanne in der Hand vor mein Kunstwerk. Eine wahre Pracht. Ein über und über geschmückter, ein wahrhaft königlicher Weihnachtsbaum. Ein Baum, der seinesgleichen sucht. Nathalie wird Augen machen, wenn sie aufwacht, denke ich, als ich eine Bewegung ausmache. Kein Zweifel. Ganz, ganz sanft und geräuschlos bewegt sich die mit einem mundgeblasenen Stern verzierte Spitze des Baums auf mich zu. Als ich noch darüber nachdenke, was das zu bedeuten hat, nimmt das Glanzstück im Hause Greifenberg, nimmt das royale Kunstwerk an Fahrt auf und meine vermutlich durch Übermüdung verursachte, deutlich verlangsamte Reaktionszeit macht mir diesmal den Sprung zur Seite unmöglich. Wie bereits im Wald, so fällt auch jetzt der Baum, diesmal jedoch begräbt er den Dekorateur unter sich. Und so lande ich auf dem kostbaren Parkettboden, schwimme in 10 Litern Wasser aus dem, wie sich soeben gezeigt hat, doch eher auf Neubaubäume ausgelegten Christbaumständer sowie Hunderten von Schmuckartikeln und jaule auf, da die Fichtennadeln dieses Miststücks Hölle stechen. Dann wuchte ich den Baum zur Seite und bahne mir auf allen Vieren den Weg aus dem Chaos, in der Hoffnung, dass der Lärm den schlafenden Engel nicht geweckt hat. So leise wie möglich haste ich durch die Räume, suche und finde einen Putzlappen, wische so gut es geht das Wasser auf und versuche mich nicht an den Scherben der Kugeln zu schneiden. Aus dem Schlafzimmer dringt kein Laut. Scheinbar hat Natalie von meinem Malheur nichts bemerkt. Ich zerre den Baum wieder in die Höhe, sichere ihn notdürftig mit Stühlen und Sesseln. Leider besitzen wir keinen Nähkasten, ergo auch kein Garn oder Bindfaden, keine Schnur, gar nichts. Doch halt, mir fällt ein, dass ich in einem Schrank noch meinen Lenkdrachen befinden muss, den wir zuletzt in Holland an der Nordseeküste hatten steigen lassen. Es kommt mir vor, als sei das in einem anderen Leben gewesen. Der Drachen liegt in der Tat in einer Schrankschublade. Ich entwende die Drachenschnur, dann klettere ich auf den Stuhl, verknote zwei ausreichend lange Schnüre am Stamm und befestige die Enden zum einen an der Gardinenstange, zum anderen an einem Heizungsrohr. Das sollte jetzt aber wirklich halten, wäre doch gelacht. Nur, was mache ich jetzt mit dem Schmuck? Als erstes kehre ich die Reste auf und sortiere aus, was mir noch unversehrt erscheint. Etliche Kugeln sind hin, da lässt sich beim besten Willen nichts mehr machen. Einige Strohsterne sind verknickt, ein paar der Halme abgebrochen, doch lässt sich das vielleicht richten. Andere sind klatschnass, die werde ich trocken föhnen. Einige Kerzen sind zerbrochen, die kann ich ersetzen. Die Ketten aus Goldfolie sind gerissen oder verknickt, da werde ich wohl nochmal ran müssen. Was soll's, sage ich mir, ich hab's ja auch verbockt. Eine gute halbe Stunde nach Mitternacht habe ich mir aus Nathalies Vorräten Folie und Klebstoff organisiert und in der Küche weiße Strohhalme gefunden. Dazu Garn und Holzspieße für Rouladen. Mit all dem, meine ich, sollte sich doch etwas basteln lassen. Ich öffne eine Flasche Rotwein, setze mich auf den Boden neben dem Baum, die Bastelutensilien um mich herum und beginne mit den Restaurierungsarbeiten. Ich weiß nicht, wie lange ich da gesessen, gebastelt und getrunken habe. Aber irgendwann im Laufe der Nacht muss mich der Schlaf übermannt haben. Jedenfalls findet mich Natalie am nächsten Morgen auf dem Boden liegend vor, neben mir die leere Flasche Barolo, ein halbleeres Glas, drei vollständig instand gesetzte Christbaumketten sowie eine Handvoll sehr kreativ ausgebesserte und einige neue und nicht minder einfallsreich gestaltete Strohsterne. Die Königin weckt mich mit der Frage, was denn hier heute Nacht los gewesen sei und warum um Himmels Willen ich denn bereits den Baum geschmückt hätte und dass der Christbaumständer doch viel zu klein für das Riesending sei. Deswegen sei er ja gesichert, antworte ich, und dass das als Überraschung für sie gedacht gewesen sei, doch scheinbar wäre ich wohl nicht ganz fertig geworden. Scheinbar, sagt Natalie und sieht sich in dem Chaos auf dem Boden um. Aber wo wir schon bei Überraschungen wären, da hätte sie auch noch etwas für mich, sagt sie und hält mir ihr Handy vor die Nase. Ob es das gewesen sei, was ich gestern Abend meinte, als ich von einem Foto fürs Familienalbum gesprochen hatte. Ich nehme das Telefon in die Hand und sehe auf der Titelseite der Berliner Tageszeitung das Bild eines ertappt blickenden Weihnachtsmanns, der zwar einen weißen Bart, doch weder einen weißen Haarschopf noch eine Kapuze am Kopf trägt und der auf den ersten Blick als der König von Deutschland erkennbar ist. »Hat unser König das nötig?« steht als Schlagzeile darüber. Ich schließe die Augen. Stöhne auf und sage, na wunderbar, dann fröhliche Weihnachten allerseits.